Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben. Und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, eine Frau und ein Mann wurden in einen Autounfall verwickelt. Es war ein ziemlich schlimmer Unfall. Beide Autos waren ziemlich demoliert, jedoch wurde wie durch ein Wunder keiner der beiden verletzt. Nachdem die beiden Autofahrer aus ihren Autos gekrabbelt waren, sagt der Mann: So ein Zufall. Sie sind eine Frau, ich bin ein Mann. Schauen Sie nur unsere Autos an, beide total demoliert, aber wir beide sind unverletzt. Das ist doch ein Fingerzeig Gottes. Er will, dass wir von nun an zusammen sind und bis ans Ende unseres Lebens zusammenbleiben. Die Frau sah den Mann an, welcher nicht unattraktiv war, und meinte: Sie haben recht. Das muss ein Fingerzeig Gottes sein. Der Mann fuhr fort: Ein weiteres Wunder, mein ganzes Auto ist Schrott, aber sehen Sie, die Weinflasche auf der Rücksitzbank ist unbeschadet. Anscheinend will Gott, dass wir auf unser Glück anstoßen. Er öffnete die Flasche und gab sie der Frau. Die Frau nickte zustimmend und leerte die halbe Flasche mit einem Schluck und gab sie dem Mann zurück. Der Mann nahm sie und steckte den Korken in die Flasche zurück. Die Frau fragte ihn mit ondulierter Zunge: Willst du nicht auch trinken? Der Mann schüttelte den Kopf und meinte: Nein, ich warte lieber erst mal, bis die Polizei hier war. Da sind zwei in einer Krise und gehen ganz unterschiedlich damit um. Ich lese uns zu meinem Thema Krisenmanagement und Krisenbewusstsein, was Jesus in Matthäus 16 sagt: Zu seinen Zuhörern des Abends sprecht ihr, es wird ein schöner Tag werden, denn der Himmel ist rot. Und des Morgens sprecht ihr, es wird heute ein Unwetter kommen, denn der Himmel ist rot und trübe. Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen. Könnt ihr dann nicht auch über die Zeichen der Zeit urteilen? Das ist meine Ausgangsfrage heute Morgen. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Und können wir die Zeichen der Zeit erkennen und deuten? Und sind wir bereit, unser Leben entsprechend einzurichten? Wie man lebt, das muss jeder selbst entscheiden, sagt man heute mit großer Selbstverständlichkeit. Und es stimmt ja auch. Das muss jeder selbst entscheiden, wie er lebt. Aber haben wir ein Bewusstsein für die Krisenzeit, in der wir drin stecken? Was haben wir überhaupt ein Verhältnis zur Zeit? Wir lieben die Gleichzeitigkeit. Wir fahren auf die Malediven zum Tauchen und gleichzeitig Sommerski am Dachstein. Wir unterscheiden die Zeiten kaum mehr. Wir haben die jederzeit Zeit. Und wir machen alles gleichzeitig und verlieren dabei unser Zeitgefühl. Da haben wir jetzt viele Krisen beieinander gehabt. Die Finanzkrise, die Corona-Krise, jetzt eine Energiekrise, überhaupt die Klimakrise. Und wer sich an die letzte Gemeindevertretersitzung hier in unserer Gemeinde erinnert, am letzten Donnerstag, wir haben auch eine Kirchenkrise. Und obwohl wir in allen Krisen tief drinstecken, ändern wir irgendwie nicht wirklich etwas. Ganz oft haben wir das Gefühl, wir können eh nichts machen. Aber das würde auch bedeuten, dass man sich seine Strategie einmal überlegt und ob man sich was Neues einfallen lässt, um eine Krise zu bewältigen. Manche Krise haben wir auch selbst gemacht. Wir haben immer Anteil an unseren Krisen. Zum Beispiel erfasst uns eine diffuse Angst. Und die führt dazu, dass wir gewisse Güter horten. Dadurch, dass wir sie horten, meinetwegen unsere Holzpellets, um es warm zu haben, verknappt sie gleichzeitig. Und verknappte Güter werden teurer. Und unsere Angst hat dann die Inflation produziert. Wie gehen wir mit unseren Krisen um? Von der Bibel her darf man ja wissen, Krisen läutern unseren Glauben. Krisen fördern unsere Geduld. Krisen bilden oder ändern sogar unseren Charakter, aber nicht automatisch. Wie gehe ich mit den Krisen meiner Zeit um? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Als erstes kann ich entmutigt in der Krise durchdrehen. Das ist so das Schlimmste, was passieren kann, dass ich angesichts auch schlechter Nachrichten hysterisch werde, hektisch werde, panisch werde, unüberlegt irgendwas unternehme. Das spüren wir gleich, das kommt nicht in Frage. Was dann übrig bleibt, wenn wir uns die Hysterie verbieten, wir jammern, wir klagen, wir schimpfen, obwohl wir wissen, auch das bringt's nicht. Aber es ist immer wieder zu beobachten. Viele gehen entmutigt in die Krise und drehen in ihr durch. Das Zweite, was manche Zeitgenossen angesichts unserer Krisen versuchen, ist, erbittert die Krise durchstehen, gewissermaßen mit dem Kopf durch die Wand und stehen, also trotzig ihr etwas entgegensetzen, aber gleichzeitig irgendwie zur eigenen Sicherheit den Kopf einziehen, irgendwie durchtauchen, durchhalten, aussitzen die Krise und dabei erbittert sein. Denn die Evolution, die hier als Erklärungsschema herangezogen wird, ist langsam. Wird schon wieder werden, nur wann? Oder wir verdrängen unsere Probleme, das ist weit verbreitet. Irgendwie wird man dabei dann stur und gleichzeitig ungerührt und vor allem unbelehrbar. Wir haben kein wirkliches Krisenbewusstsein. Wir machen Business as usual. Und wir geben Durchhalteparolen aus. Wir machen das schon, wir schaffen das schon und werden gleichzeitig dabei immer unempfindlicher für unsere Zeit, für unsere Krisen. Ich habe ein bisschen in der Bibel geblättert und euch ein paar interessante Stellen mitgebracht. In Offenbarung 16, dem Zukunfts- und Hoffnungsbuch der Christenheit, steht einmal Folgendes: Und die Menschen wurden versenkt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes. Klimawandel. Sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert. Und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und bekehrten sich nicht von ihren Werken. Also da ist eine Krise, aber man besinnt sich nicht, sondern Business as usual. Das hat Jesus schon in seiner großen Zukunftsrede so ausgedrückt. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, business as usual, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin, so wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Bin dann noch ein bisschen ins Alte Testament eingetaucht und gestoßen auf die größte Krise des dortigen Volkes Israel. Die größte Krise für das Volk Israel war im Alten Testament die die 70-jährige babylonische Gefangenschaft. Gott hatte Israel gewarnt. Gott warnt immer wieder. Gott warnt auch uns vor der Verharmlosung der Krise. Wir sollen die Zeichen der Zeit beachten. Aber der letzte König Israels mit dem Namen Zedekia, der hat sich dem auch verschlossen. In Jeremia 21 lesen wir: Und zu diesem Volk sage, so spricht der Herr: Siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode. Das ist ein großes prophetisches Wort. Ihr habt die Wahl. Wer in dieser Stadt Jerusalem bleibt, die inzwischen von den Babyloniern belagert war, der wird sterben müssen durch Schwert, Hunger und Pest. Und jetzt kommt etwas Erstaunliches für den Zedekia. Wer sich aber hinausbegibt und überläuft zu den Chaldäern, das sind die Babylonier, die euch belagern, der soll am Leben bleiben und soll sein Leben als Beute behalten. Da gibt es jetzt eine komische Erwartung Gottes, durch den Propheten formuliert. Gott ruft auf zur Ergebung, jedenfalls den Zedekia und vielleicht auch uns. Und das muss man jetzt fast natürlicherweise missverstehen. Wieso sollen wir uns unserer Krise ergeben? Am Ende auch noch den Tyrannen in Russland. Was ist Ergebung? Ergebung ist gewissermaßen das Klopfen des Ringers auf der Matte, der einsieht, ich habe verloren, ich bin verloren, zum Zeichen seiner Aufgabe und Hingabe an den Schiedsrichter klopft er auf die Matte. Ich gebe auf, ich kapituliere. Und jetzt ist wichtig zu wissen, in der Ergebung, in das Unheil, das auch der Prophet von Zedekia erwartet hat, in der Ergebung in das Urteil und das Unheil oder den Tyrannen sehen wir jetzt nicht eine Bestätigung ihres Unrechtes. Wir erkennen das nicht als nicht so schlimm an, sondern wir erkennen die Souveränität Gottes darin an. Und das ist ein Unterschied. Also noch einmal, in der Ergebung in das Unheil oder den Tyrannen anerkennen wir nicht ihr Unrecht, sondern die Souveränität des lebendigen Gottes. Ergebung ist vielleicht auch vom Gegenteil her zu verstehen. Das Gegenteil wäre die Hartnäckigkeit, die Rebellion, auch die Rebellion gegen Gott, der aber darauf wartet, dass wir ihm endlich Recht geben. Wieder Jeremia 27. So hört doch nicht auf eure Propheten, Wahrsager, Traumdeuter, Zeichendeuter und Zauberer, die euch sagen, ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König von Babel. Denn sie weissagen euch Lüge, auf dass sie euch aus eurem Lande fortbringen und ich euch verstoße und ihr umkommt. Aber das Volk, das seinen Nacken unter das Joch des Königs von Babel beugt. Das ist jetzt wieder die Herausforderung. Aber das Volk, das seinen Nacken unter das Joch des Königs von Babel beugt und ihm untertan ist, das will ich in diesem seinem Lande lassen, dass es dasselbe bebaue und bewohne, spricht der Herr. Zedekia stand also vor der Herausforderung, entweder in der Stadt zu bleiben und umzukommen oder überzulaufen zum Feind. Das ist eine schlechte Prognose. Und er erfindet deshalb, weil ihm das nicht taugt, eigentlich mal eine Ausrede. Das geht doch gar nicht, sagt er. Jeremia 39. Der König Zedekia sprach zu Jeremia: Ich habe aber die Sorge, dass ich den Judäern, die zu den Babyloniern übergelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir übel mitspielen. Und außerdem solch ein Überlaufen könnte gedeutet werden als Wehrkraftzersetzung, als Untergrabung der eigenen Kampfmoral. Aber wir müssen doch Widerstand leisten in dieser Krise. Jeremia sprach, man wird dich nicht übergeben. Gehorche doch der Stimme des Herrn, die ich dir verkünde. So wird es dir wohl gehen und du wirst am Leben bleiben. Zedekia hat das in den Wind geschlagen. Er hatte auch plötzlich einen adventlichen Hoffnungsschimmer, der in der Königszeit Israels immer wieder als Hilfe am Horizont auftauchte, gemäß dem adventlichen Spruch, den wir kennen: Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Womit hat Zedekia geliebäugelt? Der Ausweg ist unsere Bündnispolitik, sagt er. Der Ausweg ist Ägypten, die warten nur darauf, mit den Chaldäern und Babyloniern abrechnen zu können. Aber der Ausweg Ägypten ist auch nur eine Täuschung. 2. Könige 18. Siehe, verlässt du dich auf diesen zerbrochenen Rohrstab auf Ägypten, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringen und sie durchbohren wird. So ist der Pharao der König von Ägypten für alle, die sich auf ihn verlassen. Da machte sich das ganze Volk auf, klein und groß, und die Obersten des Königsvolkes und zogen nach Ägypten, denn sie fürchteten sich vor den Babyloniern. Aber sie haben sich geirrt. Und das steht jetzt in der Bibel, dass wir uns nicht irren wie Zedekia. Gott lässt sich nicht spotten. Was erfahren wir über das Ende dieses Zedekia? Ich lese es euch wieder. So wurde die Stadt Jerusalem belagert bis ins 11. Jahr des Königs Zedekia. Aber am 9. Tage des 4. Monats wurde der Hunger stark in der Stadt. Sie war belagert und die Lebensmittel wurden knapp, sodass das Volk des Landes nichts mehr zu essen hatte. Da brach man in die Stadt ein und der König und alle Königsmänner flohen bei Nacht durch das Tor zwischen den zwei Mauern auf dem Wege, der zu dem Garten des Königs geht. Aber die Babylonier lagen um die Stadt und der König floh zum Jordantal hin. Aber die Kriegsleute der Babylonier jagten dem König nach und sie holten ihn ein im Jordantal von Jericho. Und alle Kriegsleute, die bei ihm waren, zerstreuten sich von ihm. Die Babylonier aber nahmen den König gefangen, führten ihn hinauf zum König von Babel nach Ribla und sie sprachen das Urteil über ihn. Und sie erschlugen die Söhne Zedekias vor seinen Augen und blendeten Zedekia die Augen und legten ihn in Ketten und führten ihn nach Babel. Weil er den Rat des Propheten überzulaufen und sich zu ergeben, in den Wind geschlagen hatte. Er hatte einen Vorgänger, der Zedekia, der vorletzte König des Südreiches Juda, war ein gewisser Jojachin. Schon der hatte vom Propheten den gleichen Rat bekommen: Ergib dich, laufe über. 2. Könige 25. Aber im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, weggeführt war, ließ der König von Babel Jojachin, den König von Juda, aus dem Kerker kommen. Der war übergelaufen, aber gefangen genommen worden und wird jetzt wieder freigelassen und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm waren, zu Babel. Und Jojachin legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und er aß alle Tage bei dem König sein Leben lang. Und es wurde ihm vom König sein ständiger Unterhalt bestimmt, den man ihm gab an jedem Tag sein ganzes Leben lang. Weil er dem Prophetenwort vertraut hatte, etwas machte, was irrsinnig war, was überhaupt nicht logisch war, was nicht einsichtig sein konnte. Und er erlebt, wie er am Ende sogar eine babylonische Pension bekommt. Das führt mich zu meinem letzten Punkt. Wie gehen wir durch eine Krise hindurch? Am besten erweckt durch die Krise hindurchgehen. Das heißt, eine Krise bewusst durchschreiten, lernbereit, analytisch. Wie bin ich da hineingekommen? Wie sind wir da hineingekommen? Und dann noch weiter fragen, wie kommen wir jetzt wieder raus? Und die Krisen, die uns so betreffen, als Gericht Gottes über unsere Rebellion sehen und verstehen. Kann ich das? Bin ich bereit dazu? Treibt mich meine Schwierigkeit dazu, meine Zuflucht einzig und allein bei dem lebendigen Gott und in der Umkehr zu ihm zu suchen und zu finden, spüre ich, dass ich ganz auf ihn geworfen bin, auch gemäß Hebräer 10, wo es einmal heißt, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dann gehört zu einem ausgeprägten Krisenbewusstsein das Gebet. Es gibt von einem christlichen Führer in der Zeit des Nationalsozialismus den Spruch, allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert über unseren Häuptern aufzuhalten. Das ist die Ergebung, um die es geht. Hände hoch. Reißt einer seine Hände hoch, weil er eine Pistole in seinem Rücken spürt. Aber gleichzeitig ist das Hände hochhalten auch ein Siegeszeichen. Beides verschmilzt ineinander, die Bedrohung und die Überwindung. Aber allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert über unseren Häuptern aufzuhalten. Vielleicht gehört Untergehen und Auferstehen zusammen. Vielleicht gibt es Auferstehen durch Untergehen. Und vielleicht gibt es nur durch Untergehen auch Auferstehen. Und dann waren die Beter, ich habe ein paar Beispiele noch mitgebracht zum Schluss, erschüttert. Sie erbebten unter dem Beben ihrer Zeit. Sie waren wie die Seismographen, die gespürt haben, jetzt wackelt alles. Und sie waren dann aber auch fähig, aus der Buße und Besinnung auf Gott heraus zu sanieren, die Krise zu überwinden. Es gibt 3 Neuner Kapitel, Esra 9, Nehemia 9 und Daniel 9, wo Menschen ja sogar so etwas wie eine Kollektivschuld, ja, das gibt es in der Bibel schon, eine Kollektivschuld bekennen. Esra 9. Mein Gott, ich schäme mich und scheue mich, meine Augen aufzuheben zu dir, mein Gott. Denn unsere Missetat ist über unser Haupt gewachsen und unsere Schuld ist groß bis an den Himmel. Von der Zeit unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag. Und um unserer Missetat willen sind wir und unsere Könige und Priester in die Hand der Könige der Länder gegeben. Ins Schwert, ins Gefängnis, zum Raub und zur Schmach, so wie es heute ist. Und nun, unser Gott, was sollen wir nach all dem sagen? Wir haben deine Gebote verlassen. Und wie nun Esra vor dem Hause Gottes auf den Knien lag und weinend betete und bekannte, was passierte da? Und das nennen wir Erweckung. Sammelte sich um ihn aus Israel eine sehr große Gemeinde. Von Männern, Frauen und Kindern, denn das Volk weinte sehr. Und das Gleiche, alles aus der Zeit des Endes der babylonischen Gefangenschaft, Nehemia 9. Nun, unser Gott, du großer Gott, du mächtiger und furchtbarer, der du Bund und Treue hältst, achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast recht getan. Wir aber sind gottlos gewesen und haben uns nicht bekehrt. Und dann der große Prophet Daniel 9. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach Herr, du großer und heiliger Gott, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten, Vätern und zu allem Volk des Landes redeten. Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns alle heute schämen. Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. denn wir sind abtrünnig geworden und gehorchten nicht der Stimme des Herrn unseres Gottes und wandelten nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern ganz Israel übertrat dein Gesetz. Darum trifft uns auch der Fluch. Ach Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Missetat unserer Väter trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her wohnen. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Antlitz über dein zerstörtes Heiligtum, um deinetwillen, Herr. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ich schließe mit einem Wort aus dem Neuen Testament. Da geht es einmal um ein Unglück. Da ist ein Turm zusammengekracht und es gab mehrere Tote. Und Jesus ist konfrontiert mit der Frage, warum ist das passiert? Auch wir würden sofort fragen, warum lässt Gott das zu? Und Jesus sagt, oder meint ihr, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Jesus verweigert die Warum-Frage, weil sie eh nicht zu beantworten ist. Aber er sagt, wir haben noch die Zeit und die Chance, uns durch Umkehr auf Gott zu besinnen. Wie gehen wir durch eine Krise hindurch? Vielleicht so wie der Paulus bei seinem Schiffbruch im Mittelmeer. Statt sich treiben zu lassen, statt sich gehen zu lassen, statt sich hängen zu lassen, hat er sich gegründet. In der Gegenwart Gottes durch Gebet. In der Absicht Gottes, Gott hat einen Plan mit uns und er wird ihn durchziehen. Und er hat sich gegründet in der Zusage Gottes, ich bin trotzdem da. Und dann konnte er an die Korinther im 15. Kapitel Folgendes schreiben, das rufe ich uns jetzt zu als Ermutigung, mitten in Krisenzeiten. Darum, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, nicht etwa abnehmen wegen der Krise, nehmt aber zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das, was du tust, wo du dich bemühst, wo du dich einsetzt und engagierst, auch für die Sache Gottes, ist nie und nimmer vergeblich. Darum, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Herr, wir danken dir, dass es sich lohnt, sich für dich einzusetzen, gerade auch in Krisenzeiten. Hilf, dass wir nicht durchdrehen oder sie erbittert durchstehen, sondern dass wir bewusst durch diese Krisentage hindurchgehen, indem wir uns ganz neu zu dir hinweisen lassen, auch im Gebet. Gib uns ein rechtes Bewusstsein, wie wir uns neu auszurichten haben auf dich. Wir danken dir für dein wegweisendes Wort und für die Ermutigung, dass wir uns nicht gehen und hängen lassen müssen, sondern weil du da bist und dich nicht veränderst, neu mit dir rechnen dürfen. Amen.